Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin kürzlich in Berlin-Wannsee auf dem S-Bahnsteig vor einem Mülleimer stehen geblieben und ich war gerührt, denn von der Beschriftung dieses Mülleimers, da war ein Stück abgerissen worden. Ursprünglich stand da mal Papier, aber jetzt stand da nur noch Papi. Ich sah den Eimer und habe also sofort gemerkt, wie sich mir ein Gefühl aufgedrängt hat. Und mein nächster Gedanke war dann, wen dieser unzureichend beschriftete Mülleimer aus dem Stand emotionalisiert. Der hat wahrscheinlich echte Papa-Probleme oder hat gleich gar keinen Papa, da könnte ich jetzt mitreden. Aber um mich soll es heute mal nicht gehen. Am anderen Ende des Zahlenstrahls, da befinden sich jene Männer, die sehr aktiv, sehr präsent, ja sogar gleichberechtigt ihre Verantwortung als Elternteil wahrnehmen, die sich nicht mit der Rolle des Faxenclowns zufrieden geben, der Kochen und Putzen und Erziehen lieber den vermeintlichen Profis überlässt. Mein Gast heute, meine Damen und Herren, heißt Heiner Fischer. Er ist Vater, Sozialarbeiter, Männerberater, Väterberater und zeitweise Hausmann, und zwar während der 2,5 Jahre Elternzeit, die er sich und seinen Kindern gegönnt hat. Ich grüße dich recht herzlich. Tachchen Heiner.
Hey, guten Morgen. Hallo Caro.
Es war für dich ein weiter Weg von jemandem, der mal fast bei der Luftwaffe gelandet wäre, zu jemandem, der heute anderen Männern, ja man könnte vielleicht sagen, die Angst davor nimmt, ein aktiver Vater zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit mir sprichst darüber, was das für ein Weg war, den du da gehen musstest, um heute so in deiner Vaterrolle zu Hause zu sein und vielleicht auch, wie du anderen helfen kannst, ihre Rolle als Vater und als Mann besser auszufüllen. Darum soll's nämlich heute gehen, Heiner. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Und das sage ich Ihnen noch, mit Plus 1 sind Sie nie allein. Wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste Ihres Lebens. Mein Gast heute bei Plus 1, der heißt Heiner Fischer. Er berät Männer und er berät Väter oder coacht, würde man heute vielleicht sagen. Als ich das allererste Mal von dem gehört habe, was du da machst, Heiner, da hatte ich so blitzartig Assoziationen, konnte ich mich gar nicht gegen wehren. Also man hört so einen Satz und dann springen einem direkt ein paar Gedanken und Worte automatisch an, von denen das eigene Gehirn denkt, die passen dazu. Ich schicke das nur vorne weg, weil ich jetzt hier gleich die Hosen runterlasse. Und es ist mir peinlich, dass in meinem Kopf so ein Gäste alter Proll für die Assoziation zuständig ist. Also ich habe gehört, der Heiner macht Männerberatung und Väterberatung und gedacht habe ich, ach so, einer, der den Männern zeigt, wie man auch mal weich sein kann, weil sie irgendwie eine Identitätskrise haben und jetzt eben mal weich ausprobieren wollen. Es könnte aber sein, dass vielleicht andere sowas auch denken und gar nicht verstehen, dass ein neuer und zeitgemäßerer Blick auf Männlichkeit und Vaterschaft echt überfällig ist. Darum an dich die Frage, hast du schon öfter mal mit solchen Vorurteilen zu tun, Heiner?
Ja, ständig. Ja, total. Weil das ist Männlichkeit. Männer sind ja das privilegierte Geschlecht in unserer Gesellschaft. Ne? Wir sprechen ja viel vom Patriarchat oder von der Vorherrschaft des Mannes und der Unterdrückung der Frau. Also immer die Frage nach Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt ein Männerberater sagt, ich berate, begleite Männer auf ihrem Weg zum Beispiel zu einer aktiven Vaterrolle, dann wird auf der einen Seite wird das belächelt, so, oh, der arme Mann, man kann das nicht alleine, das ist doch so einfach, schaut mal her.
Hat er denn keine Frau zu Hause?
Ja, genau. Und dann auf der anderen Seite, wenn, also es wird dann auch so belächelt, ne? Der hilflose Mann, oh mein Gott, wir Frauen, wenn man das jetzt mal so in diesem Dualismus und diesen Binaritäten aufmacht, wir strugglen hier mit der Care-Arbeit und der Erwerbsarbeit und so weiter. Was regt das sich denn auf? Und auf der anderen Seite werden aber genau diese aktiven Männer gefordert. Und es wird gefordert, dass Männer die Sorgearbeit übernehmen, dass sie weniger zerstörerisch zu sich selbst sind, also mehr ins Gefühl reingehen, mehr ins Fühlen kommen. Und ja, weil Männer haben das in ihrer Sozialisation gar nicht gelernt. Ihnen fehlt es oft an Vorbildern. Und dann kann es gut sein, dass an Wegmarken im Leben Männer in Krisen geraten. Wir sagen da Orientierungskrisen zu. Mhm. Und an diesen Stellen bieten wir Angebote an und begleiten. Also ich bin eher so ein Wegbegleiter. Und also ich sage ihnen nicht, du musst es so und so machen, so wie so ein Berater, sondern ich begleite sie auf ihrem Weg.
Wenn dann jetzt so kommt ein Mann zu dir, sagt, ich habe mich hier irgendwie verlaufen in meinem Bild von Männlichkeit oder auch in meiner Vaterrolle, was machst du mit dem als erstes?
Ich frage erst mal, wo er herkommt. Also was seine Story ist, was seine Geschichte ist. Er soll mal ein bisschen, oder ich lade ihn ein, zu erzählen, was ihn geprägt hat, wer ihn geprägt hat. Wir tauchen so ein bisschen in die Vergangenheit ein. Gleichzeitig aber auch in die Gegenwart und frage ihn, wir tauchen in die Lebenswelt ein des Mannes. Was beschäftigt dich in deiner Vaterrolle gerade am meisten? Was liegt oben auf? Und auch immer so die Einladung, auf die eigenen Gefühle mal zu blicken und reinzufühlen in sich selbst. Und da brauchen Männer häufig, stelle ich fest, und meine Kolleginnen und Kollegen auch in der Männerberatung, eine Begleitung. Mhm. Also wir müssen Angebote machen, wir machen Angebote und bieten Männern Gefühle an. Als Beispiel, wenn ich frage, wenn sie das und das erlebt haben, was fühlen sie dann? Und dann ist häufig so, ja, weiß ich nicht, scheiße. Ah, okay. Und welches Gefühl steht hinter dem Gefühl scheiße? Weil, also, ne, es wird so.
Das klingt auch, jetzt wirklich wie erste Klasse, erste Stunde Emotionen. So sind die wirklich drauf, die Leute, die zu dir kommen, haben so keine wirkliche Connection zu dem, was in ihnen vorgeht. So klingt das gerade.
Ja, dass ich überspitze natürlich, ja. Um mal so zu verdeutlichen. Diese Notwendigkeit unserer Arbeit. Also Männer kommen in der Regel, wenn ich jetzt von einer klassischen Männerberatung, also ich habe eine Zeit lang in der Gewalt- und Krisenberatung beim SKM in Krefeld gearbeitet, da kamen Männer, da brannte der Baum lichterloh, um mal in diesem Bild zu sprechen, und der Wunsch war, jetzt möchte ich was verändern, ich stehe kurz davor, hier durchzudrehen, meine Kinder zu schlagen, meine Frau zu schlagen, mit dem Auto vom Baum
okay,
zu fahren.
Okay. Ne?
So, das sind Männer. Und dann diese Frage, wie kam es dazu, dass sie an diesen Punkt gekommen sind oder bist? Und in der Väterberatung erlebe ich viele Väter, die sagen, ich möchte ein aktiver Vater sein, ich möchte etwas verändern, ich möchte es anders machen als mein Vater, aber ich weiß gar nicht, wie das geht.
Was würdest du denn sagen, ist so das brennendste Problem bei den Vätern und den Männern, und haben die die dollsten Kämpfe eher zu Hause oder eher auf Arbeit?
Wir machen die Unterscheidung zwischen drei Ebenen. Es gibt immer diese individuelle Ebene des Verhaltens. Und wie verhalte ich mich auf der Arbeit, wie verhalte ich mich im Beruf, Privaten, bei Freundinnen und Freunden und so weiter. Wie bin ich auch zu mir selbst? Dann so die strukturelle Verhältnisebene. In welchen Strukturen verhalte ich mich denn wie? Strukturen wären auf der Arbeit, im Privaten, im Freundeskreis, oft in der Kita. Und dann gibt es die politischen Rahmenbedingungen, die lassen wir ein bisschen außen vor jetzt. Und ich kann zu Hause total aktiv sein in der Care-Arbeit, also in der Fürsorgearbeit, kann gleichberechtigt sein. Und auf der Arbeit bekomme ich aber dieses Bild von Männlichkeit vermittelt. Du musst Leistung bringen. Wer nicht anwesend ist, findet nicht statt. Deine Karriere wird nicht weiterlaufen. Denk ans Team. Und du musst doch deine Familie ernähren. Du bist doch hier der Mann. Und nee, Herr Fischer, 6 Monate Elternzeit, das können Sie sich mal knicken. 1 Monat, 2 Monate sitzen drin, so wie alle Männer das machen. Das heißt, Männlichkeit findet auch immer im Austausch mit Strukturen und natürlich auch mit anderen Männern statt.
Ja, weil du das gerade gesagt hast, es gibt ja tatsächlich ein paar Schlüsselerlebnisse, die du erlebt hast, die dich auf diesen Pfad gebracht haben. Erzähl doch mal den Leuten, wie du versucht hast, 7 Monate Elternzeit zu nehmen.
Ja, ich war damals in Duisburg bei einem Sportfachverband aktiv als Bildungsreferent und war gerade frisch aus dem Studium, bin Vater geworden. Und habe angekündigt, dass ich Elternzeit machen möchte. Mein damaliger Chef sagte, ey prima, ich unterstütze dich da, mach das auf jeden Fall so wie ich auch. 1 Monat nach der Geburt und dann, ne, wenn das Kind größer ist, so 12, 13 Monate, macht er eine Reise durch Europa. Habe ich auch gemacht, total toll. Und diese Erwartung an mich habe ich ein bisschen, naja, sabotiert. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine andere Vorstellung habe. Ich möchte 7 Monate Elternzeit nehmen, 1 Monat nach der Geburt und dann im Anschluss an die Elternzeit meiner Frau, 6 Monate. Und damit war er schon nicht einverstanden. Und dann habe ich ihm noch gesagt, dass ich in Teilzeit zurückkehren möchte, meine Arbeitszeit reduzieren
Und da
möchte,
war endgültig der Ofen aus.
Dann war komplett der Ofen aus, das Tischtuch zerschnitten und dann war auch auf der Arbeit, war ganz klar so der Nestbeschmutzer, was tust du uns an, du bist nicht mehr Teil des Teams und ja, und dann habe ich mir während der Elternzeit, ich habe natürlich trotzdem die Elternzeit genommen, einen neuen Job gesucht.
Ja, du hast mir aber tatsächlich auch erzählt, also nicht nur dein Chef, der es nicht verstehen konnte und wollte, dass jemand sich gerne und auch gerne länger um seine Kinder kümmert, sondern es waren auch Frauen, die mehr oder weniger hämisch darauf reagiert haben und die ja so sinngemäß gesagt haben, da siehst du mal, wie das ist. Das, muss ich sagen, hat mich etwas mitgenommen, weil naja, da versuchst du das besser und anders zu machen und dich einzubringen und es gibt irgendwie Ablehnung und man wird ausgelacht. War das so ein Punkt, wo du beschlossen hast, so da muss sich was ändern?
Ja, alles so in der Summe. Also so Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben, waren vor allem auf dem Spielplatz. Donnerstags vormittags, 10 Uhr, Spielplatz mit meinem Kind. Ich als einziger Mann, ein paar Frauen waren da mit ihren Kindern und ich habe den Applaus bekommen dafür. So, oh, das ist ja voll schön, der Mann. Oh, Elternzeit, 6 Monate, oh, sowas, wie toll. Mhm. Und ich habe immer gedacht, so am Anfang, wow, das ist ja richtig geil, wow, wie cool. Bis dann meine Frau sagte so, du weißt aber schon, dass ich auf der Arbeit mir Sprüche anhören muss, dass ich eine Rabenmutter sei, was ich denn meinen Kindern antun würde. Und du wirst hier gefeiert und ich bin die Rabenmutter. Und da ist mir immer klarer geworden und jetzt kommt der andere Punkt dazu, ich war auf der Suche nach Austausch. Ich wollte mit anderen Männern über meine Vaterrolle sprechen, nur die waren nicht da, die waren nicht präsent. Mir war aber klar, die müssen ja irgendwo sein. Ich bin ja kein Alien, der allein auf dem Spielplatz ist. Es müssen ja ganz viele andere auch noch sein.
Ja.
Und dann war mir klar, okay, wir können nur dann was verändern, wenn wir Männer in die Veränderung gehen. Und bin zum Kinderschutzbund vor Ort gegangen, habe vorgeschlagen, ich möchte gerne eine progressive Vätergruppe machen. Die haben mir gleich Handschellen angelegt, die Finanzierung gesichert. Und seit 4 Jahren gibt es alle 14 Tage einen Vätertreff bei uns in Krefeld.
Ist das schwer, Leute dazu zu bringen, also dieses Angebot auch wahrzunehmen? Oder rennen die dir die Bude ein, weil endlich ihnen einer zuhört?
Ich sag mal so, es ist wie, ich vergleiche das immer mit der Radio, mit dem Radio und dem Autofahren. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und deine Lieblingsmusik hören möchtest über deine Playlist und auf einmal knallt dir die Stauschau dazwischen und sagt, Autounfall auf der A40 und denkst, mein Gott, jetzt war ich gerade mitten in diesem, boah, das reißt mich voll raus. Mhm. Und so sollten wir Männer auch ansprechen. Sie permanent daran erinnern und hinweisen, dass es Angebote gibt, die für ihre Lebenssituation gerade ideal wären. Du bist junger Vater, komm in unsere Angebote. Im Unterschied zu Müttern und Frauen reicht es aus, wenn du in der Familienbildungsstätte einen Zettel ins Schaufenster hängst, nächste Woche PKIP-Kurs für Eltern und die Hütte ist voll, voller Mütter,
ja,
weil sie sich in ihrer Care-Verantwortung, in der Sorgeverantwortung selbst darum kümmern. Und wir sprechen darum, dass es einen Kompetenzvorsprung gibt, den sie sich selbst anlernen über Bücher, Austausch mit anderen Müttern, Hebammen, Kinderärztinnen, die eigene Mutter.
Mhm.
Das heißt, es gibt einen Kompetenzvorsprung und gleichzeitig ist die Erwartungshaltung von außen an die Mütter auch, du bist nur dann eine gute Mutter, wenn du lange beim Kind bleibst, lange stillst. Und entsprechend müssen Väter sich erstmal selbst befähigen, sich diese Kompetenzen anzueignen. Und da brauchen sie Begleitung, Unterstützung. Das bieten wir. Und letzter Satz dazu, wir brauchen andere Aufmerksamkeitskanäle und eine andere Ansprache für Männer.
Sie hören Plus Eins heute mit Heiner Fischer, Väterberater und Männerberater. Aber wir haben, so wie in jeder Woche, auch eine drängende Frage und das ist diese. Ich wohne schon sehr lange mit meinen 3 Kindern in der Stadt und habe zunehmend das Gefühl, dass ihnen das nicht gut tut. Die Luft ist so schlecht, die Keime in der U-Bahn sind so schwierig, die Jungs und Mädchen in den Schulen, die sind mir alle zu aggressiv. Und ich habe immer das Gefühl, oder es gibt so eine Sehnsucht, ich ziehe mit den Kindern aufs Land und dann wird alles gut.
Plus eins. Die Antwort.
Ja, und ob das stimmt, was ich mir da überlegt habe, diese Frage, die möchte ich jetzt gerne mal weiterleiten an Mazda Adli. Er ist Psychiater und Stressforscher und wir erreichen ihn in der Fliedler Klinik in Berlin. Tag, Herr Adli.
Hallo.
Also, ich möchte am liebsten mit all meinen drei Kindern aufs Land ziehen, weil alle sagen das und ich habe das Gefühl, es ist viel besser dort zu wohnen. Stimmt das denn überhaupt?
Also da fragen Sie natürlich jetzt jemanden, der selbst in der Stadt und in einer großen Stadt, nämlich Köln, aufgewachsen ist und Teheran und also in großen Metropolen bin ich groß geworden und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Deswegen würde ich sagen, jetzt aus ganz eigener Erfahrung, die Stadt tut einem schon auch ganz gut. Insgesamt verfolge ich diese Diskussion natürlich auch als Wissenschaftler, weil ich Stadtstress erforsche. Und dabei oft auf besorgte Eltern treffe, die denken, dass es für ihre Kinder wahrscheinlich viel besser ist, wenn sie die Betonwüste in der Stadt gegen Grün und Wald eintauschen.
Es ist ja nicht nur Beton und Grün und Wald. Also ich steige zum Beispiel in meine U-Bahn-Linie ein, das ist hier in Berlin die 7, und ich sehe da diese grauen hängenden Gesichter. Ich sehe diese Leute, die ihren Blick überhaupt nicht mehr von ihrem Handy hoch, also die gar nicht sehen, die gar nicht mitbekommen, wo sie sind. Und da tatsächlich habe ich das Gefühl, steigt mein Stresslevel, weil all diese Leute so frustriert und schwitzend in die U7 reingequetscht sind. Das ist natürlich zum Beispiel eine Sache, die man jetzt so auf dem Land nicht hätte.
Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, sondern ob da nicht so auch ein naturromantisches Landklischee dahinter steckt, dass da alle happy sind und nicht in ihre Handys gucken und so weiter. Also das Leben auf dem Lande hat durchaus seine Härten, würde ich sagen. Und wir müssen, glaube ich, vorsichtig sein, da nicht so einen ganz romantischen Blick drauf zu werfen, weil wir eben aus der Stadt da drauf gucken und natürlich Grün schön finden und Natur genießen wir alle und das tut auch unserer Psyche gut. Aber das Leben auf dem Land ist einfach auch nochmal was ganz anderes als ein Naturerlebnis alleine.
Was sind das für Härten? Entromantisieren Sie das mal für uns.
Also der Alltag einer Familie ist auf dem Land schwieriger zu organisieren. Warum? Weil die Wege weiter sind, weil alle Aktivitäten für die Kinder, jedenfalls ganz viele, mit längeren Kutschierfahrten verbunden sind, weil Fördermöglichkeiten auf dem Land so etwa ein Viertel von dem umfassen, was man in der Stadt vorfindet, um Kinder fördern und entwickeln zu können. Ich will gar nicht erst von alleinerziehenden Elternteilen beginnen, die ihr Leben auf dem Land sicherlich nur schwieriger organisieren könnten, weil einfach die Abstände, die Distanzen größer sind. Also all das ist auf dem Land nicht so einfach. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, nicht nur zu romantisieren, sondern durchaus einfach auch real drauf zu schauen und auch einen Blick dafür zu haben, dass die Stadt viele Vorteile hat für Kinder, die man so auf dem Lande nicht wiederfinden würde.
Also der Irrtum ist, wenn ich Sie richtig verstehe, oder der Denkfehler ist, wenn ich ein Haus auf dem Land habe, dann schicke ich mein Kind raus, es steht vor einem Baum, es steht auf einer Wiese und wird automatisch ein besserer Mensch, weil es da Tiere und Pflanzen sehen kann. Und das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kurz gedacht.
Das ist wahrscheinlich zu kurz gedacht, weil auch die Lebensrealität vieler Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, ja so nicht ist. Da lebt man oft an einer Durchfahrtsstraße, die nicht ganz ungefährlich ist für Kinder. Da ist eben das Leben vielfach der Alltag schwerer zu organisieren. Deswegen ist es eben nicht nur so, dass man von den Vorteilen gesegnet ist, die wir so im Kopf haben. Es gibt Gutes und Schlechtes eben in beiden Welten. Das ist ja immer so im Leben, dass der Schwarz-Weiß-Kontrast so nicht zutrifft. Mir ist es vor allen Dingen dran gelegen, Eltern, die oft auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie in der Stadt wohnen, weil sie denken, ich möchte nicht, dass mein Kind nur in Hinterhöfen und Innenstadtspielplätzen unterwegs ist, denen das schlechte Gewissen ein bisschen zu mildern und zu sagen, ja, klar, die Stadt ist zum Beispiel auch stressiger und häufig dreckiger und dichter, Sie haben es ja am Anfang gesagt,
ja.
Aber es gibt auch jede Menge Vorteile, auch für ein Kind, die wirklich vor allen Dingen in der Stadt zu Hause sind. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns einen Moment darüber klar werden, was Kinder in der Stadt vorfinden, was sie eben auf dem Lande nicht vorfinden würden. Das ist zum Beispiel eine enorme kulturelle Dichte. Das ist der Kontakt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Das findet man eben so auf dem Lande nicht. Also so eine Diversitätserfahrung, die man sonst nicht hätte. Es gibt eben sehr viel leichter vor der Haustür Musikunterricht, Förder- und Entfaltungsprogramme jeglicher Couleur, andere Kinder in Laufweite und in der Nachbarschaft. Das ist auch auf dem Lande nicht immer so. Mhm. Und es gibt einen Stadtsoziologen, Richard Sennett, mit dem bin ich auch befreundet, der hat mal gesagt, Kinder, die in der Stadt aufwachsen, haben eine viel größere Chance, zu demokratischen Bürgern zu werden, weil sie von ganz Anfang an die Erfahrung machen, dass das Leben unterschiedlich ist, dass das Leben divers ist, dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Meinungen haben und die miteinander eben auch aushandeln müssen, weil die Stadt so dicht ist, weil die Stadt uns eben sehr viel enger zusammenführt. Und das, finde ich, trifft einfach auch zu, das entspricht auch meiner Erfahrung und das müssen wir uns klar machen.
Also es ist ein ziemlich eindeutiges Pro-Stadt, was ich hier raushöre. Tja, da möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Herrn Adli. Er ist Stressforscher und Psychiater an der Fliedler Klinik in Berlin. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Gern geschehen. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe immer einen Beruf ausgeübt, wo ich wenig am Schreibtisch sitze, weil sitzen geht gar nicht. Haustürgeschäft, Vertretergeschäft, tritt man oft ab. Also immer der Wechsel, der Wechsel, der Wechsel.
Neu in meinem Leben?
Ich bin Karl, im 74. Lebensjahr. Einschneidend ist, dass ich seit wenigen Monaten weiß, ich habe ADS. ADS heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Die Not mit der Diagnose, die kam eigentlich erst im Alter. Mein ganzes Leben habe ich es ja nicht gewusst. Und alle fanden mich lustig. Und ich habe immer irgendwie die Nischen gefunden, wo ich eine Arbeit fand, wo ich mich nicht viel erinnern musste. Mal raus, raus, unterwegs sein. Mit dem Ruhestand war man zu Hause. Und jetzt merkte ich, dass das Chaos immer größer wurde. Ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich will mich im Bad rasieren, finde da vielleicht irgendwas liegen, gehe in die Küche, will das ablegen, dann fällt mir das ein. Ach nein, du musst ja noch einen Tee machen. Oh, da steht dein Hausschuh. Einfall auf Einfall und Unterbrechung. Und ich komme gar nicht zum Rasieren. Und jetzt habe ich, Gott sei Dank, durch ein Medikament die Hilfe, dass ich mich ein bisschen strukturieren kann. Und damit auch Erleichterung für meine Frau zu schaffen, dass nicht alles rumliegt und nicht alles chaotisch ist im Haus. Ja, mir tut es gut. Ich glaube fast, es lehrt mich auch ein bisschen die Struktur wie ein Coaching. Habe ich fast den Eindruck, dass ich am Tag, wo ich das nicht nehme, schon ein bisschen merke, ich habe schon was trainiert.
Heiner Fischer ist bei mir im Studio. Er ist Männerberater. Er ist Väterberater und ähnlich wie die Comicfiguren, von denen Sie schon mal gehört haben, hat Heiner auch eine Geschichte, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das ist ja die sogenannte Heldenreise. Die hat meistens etwas mit Schmerz zu tun, mit Entbehrung oder Umbrüchen. Und ich will damit sagen, Heiner, hättest du eine traumhafte und gesunde Kindheit gehabt, dann würdest du dich heute nicht so intensiv mit der Rolle des Vaters auseinandersetzen und anderen dabei helfen, oder?
Ja, genau. Also das ist total spannend, dass du Heldenreise sagst, weil das gleich so glorifiziert irgendwas, aber es ist ja irgendwie auch immer ein Drache da, gegen den man dann kämpfen muss und ein innerer Ruf, eine Aufgabe. Und meine Aufgabe so für mich, welcher Mann möchte ich eigentlich sein im Leben? Mhm. Und dahin gekommen bin ich, als ich bin im westlichen Münsterland groß geworden, ländlich geprägt. Und ja, mit den Werten und dieses Männlichkeitsbild, was dort in meinem Umfeld war, das entsprach nicht meinen Vorstellungen. Und ja, ich wollte es irgendwie anders machen. Ich hatte auch einen Vater, der nicht anwesend war, nicht präsent war. Und wenn er mal da war, habe ich ihn eher wahrgenommen, so als ja, der beschämt mich, ja, der erniedrigt mich.
Was heißt das konkret, beschämen und erniedrigen? Was ist da passiert?
Ja, als Beispiel, wenn ich mit Hausaufgaben gekommen bin zu ihm und gefragt habe, kannst du mir bitte dabei helfen, ich komme damit nicht weiter, dann war es eher so ein, ach, was ist das denn, das ist doch viel zu einfach, warum kannst du das nicht, das kann doch der und der viel besser und setz dich mal hin, mach mal. Mhm. Und es war eher das Gegenteil von Motivation, was man eher so bei Jürgen Klopp zum Beispiel jetzt sehen würde.
Du hast uns, damit wir sozusagen ein bisschen besser verstehen können, wie das bei dir gewesen ist, ein Foto zur Verfügung gestellt. Das ist, glaube ich, ein Foto aus deiner Vergangenheit. Also ich sehe ein kleines Kind, das auf dem Schoß von einem Mann sitzt. Dieser Mann schaut das Kind an und das Kind sozusagen wie so schreit fröhlich in die Kamera. Was sehen wir da oder was ist die Geschichte von diesem Bild?
Also ich sehe da ganz viel Stolz in meinem Vater und ich bin der Erstgeborene und in meiner Geburtsanzeige stand drin, wir begrüßen unseren Stammhalter Heinrich den Vierten. Und ich sehe da ganz viel Stolz, so es wurde was weitergegeben und so weiter. Und dann wurde auch klar, so welche Rolle ich hatte.
Du solltest den Stamm halten.
Ja, natürlich, genau. Das war meine Aufgabe. Mhm. Und ich bin dann irgendwann auch zu meiner Oma gegangen, habe gesagt, Oma, ich möchte das anders machen. Und sie sagt, hey, mach doch was, so in Ordnung, also gar kein Problem. Aber da, so das war so das, naja, die Bürde, die ich hatte, zu funktionieren, nicht aufzufallen und ein guter Sohn zu sein und seinem Vater keine Widerworte geben. Naja, aber du weißt, wie Kinder sind, ne? Die sagen nicht mal das, was die Eltern wollen und hören wollen und so. Ja, es war eher so ein Vater, der mal dann da war, wenn es irgendwie nicht lief, wenn ich nicht funktionierte. Zum Beispiel, wenn wir gespielt haben zu Hause und war im Büro nebenan und es wurde dann zu laut, dann kam er rein und ich habe ihn dann so als brüllenden Affen in Erinnerung, der dann beschämend und laut wurde. Und das hat mich total irritiert. Denn von meiner Mutter, sie ist Hausfrau und Mutter, also war Hausfrau und Mutter, vier Kinder insgesamt großgezogen, habe ich mitbekommen, wie ich als Mann nicht zu sein habe. Also sei nicht laut, sei nicht gewaltvoll den Frauen gegenüber oder generell nicht gewaltvoll, trage die Frauen auf Händen. So, und dann hat mir aber die andere Perspektive gefehlt. Ja, wie habe ich denn dann zu sein? Was ist denn mein Vorbild dann als Vater und als Mann so? Und ich habe dann diesen brüllenden Affen in Erinnerung. Und die erste Vaterfigur oder männliche Figur, die mir in den Sinn kommt, ist der Hausmeister in der Grundschule. Mhm. Und dann der Trainer im Sportverein. Und dann der Klassenlehrer in der weiterführenden Schule.
Also alle Männer in Autoritätspersonen, die einem sagen, was man tun soll.
Ja, kann man so sagen, genau. Und erst so das Vorbild, die Vaterfigur war dann eher mein Onkel, der jüngste Bruder meines Vaters, der mich sehr geprägt hat in meiner Vaterrolle. Mhm. Der nach dem Tod meiner Mutter, Klammer auf, sie hat sich das Leben genommen, weil sie aus diesem goldenen Käfig ausbrechen wollte und leider keinen anderen Weg gefunden hat, als sich das Leben zu nehmen. Klammer zu.
Du machst ja einfach eine Klammer auf und eine Klammer zu. Das wusste ich nicht. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt.
Ach, ich dachte, da hatten wir drüber gesprochen.
Das zu hören. Nee, deine Mutter hat sich das Leben genommen, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat.
Ja, diese auf der einen Seite den Aufstieg vom Bauernhof ins Dorf.
Ja.
Und mein Vater in einer Familie groß geworden ist, wo es halt, ne, Stammhalter, sehr, ein bisschen aristokratisch. Großes Unternehmen im Dorf mit einigen hundert Mitarbeitenden, er der Juniorchef. Und da war klar, die Rollenverteilung war ganz klar.
Mhm.
Und je älter wir Kinder wurden, desto selbstständiger wurden wir und desto langweiliger wurde das Leben als Hausfrau und Mutter. Und meine Mutter begann auch für sich zu sorgen, Geld zu verdienen. Und mein Vater boykottierte das immer wieder so, ne? Dass er sie nicht unterstützte bei Rechnungen schreiben und so weiter. Und das war so der Anfang und dann kamen Depressionen dazu, bis letztendlich ja der Hilfeschrei gar nicht mehr gehört wurde, von uns Kindern auch nicht.
Mhm.
Und ich habe lange gebraucht, um diese Vorwürfe auch, die ich mir selbst gemacht habe, zu sagen, ich war ein Kind, ich war junger Erwachsener und meine Mutter war selbst eine erwachsene Frau und sie ist für ihr Leben selbst verantwortlich und hat eine Entscheidung getroffen und das muss ich respektieren.
Ja, aber also diese Entscheidung ist deswegen getroffen worden, weil sie innerhalb dieser Familie sich eingeengt gefühlt hat, weil sie unglücklich war und weil es ihr nicht möglich war, daran etwas zu verändern? Oder habe ich das richtig verstanden?
Das Blöde daran ist ja, wir wissen es nicht, weil wir haben nie über Gefühle gesprochen, nie über unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, über das, was wir mal erreichen wollen oder was wir erreicht haben, welche schönen Momente wir hatten. Es lief eher so nach dem Motto, nicht auffallen im Dorf, bloß nicht irgendwie wie ist das, Dorftratsch zu sein,
ja,
und Karriere zu machen für mich als Mann und meine Schwester, die 2 Jahre jünger ist, zu fördern in ihrer beruflichen Karriere, damit sie materiell und finanziell unabhängig ist,
ja,
was meine Mutter nicht erreicht hat. Also wir wissen nicht so richtig, was die Begründung war, aber das ist so für uns eine Herleitung, was es uns auch ein bisschen leichter macht.
Ja, Heiner, deine Mutter hat sich das Leben genommen. Das ist natürlich furchtbar. Das muss ja auch für dich irgendwie traumatisch gewesen sein. Siehst du denn einen Zusammenhang zwischen dem, was du heute machst und dieser schrecklichen Erfahrung, diesem Einschnitt?
Ja, absolut. Ich habe natürlich damals die klassischen Bewältigungsmechanismen gemacht, die Männer traditionell klassisch eher machen. Also nicht über die Gefühle, über das Trauma sprechen, sondern arbeiten, hart arbeiten, viel Sport machen, bloß nicht über die Gefühle sprechen, weil Gefühle, das ist ja weiblich. Mhm. Und irgendwann kam halt der Zusammenbruch und ich habe mich auch in psychologische Beratung gegeben, habe 3 Monate ein Sabbatical gemacht, bin ausgestiegen so ein bisschen und habe mein Leben komplett einmal verändert und das für mich als Herausforderung gesehen, als Chance gesehen, diesen bösen Drachen, du hast ja gerade Heldenreise gesagt, diesen bösen Drachen zu besiegen und ein gesundes Verhältnis zu mir selbst zu bekommen, ein liebevoller Mann zu werden, ein Partner zu sein, ein Vater zu sein und ja, habe mich auf diesen Weg gemacht. Und was wir jetzt machen, was ich jetzt mache mit meinem Team, ist, dass wir sagen immer Frauenförderung über Bande. Also wer Frauen fördern möchte, materiell und finanziell unabhängig machen möchte, der muss Männer in ihrer Vaterrolle stärken. Denn erst wenn wir das schaffen, Männer ja zu gleichberechtigten Partnern in der Familie zu machen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie Kompetenzen entwickeln, die Schritt halten mit der Entwicklung der Mütter, erst dann schaffen wir es, Kita-Krise zu bewältigen, Führungskräftemangel zu bewältigen, ja, und liebevolle Partnerschaften, Beziehungen und Familien zu schaffen.
Schön gesagt.
Das ist unser Ansatz.
Mal noch, ob du mit deinem Vater diese Sachen je besprochen hast. Also weiß der, dass es natürlich auch ein bisschen an ihm liegt, dass du heute so bist?
Ja, das weiß der. Wir haben vor Jahren, habe ich Auseinandersetzung mit ihm gehabt, den Wunsch auch gespürt, so jetzt bin ich bereit, ich fühle mich stark genug, ihm gegenüberzutreten. Und er war so ein bisschen dieser Drache auch tatsächlich. Und je näher ich ihm kam, desto kleiner wurde er und desto mehr habe ich auch verstanden, dass er ja auch Kind seiner Zeit war, geprägt von den Erlebnissen seines Vaters aus dem Krieg. Auch dieser Männlichkeitsvorstellung, die er auch weitergeführt hat. Und er war damals schon progressiv, weil er uns getragen hat in den 80er Jahren vom Bauch, in einer Trage. Und diese Gespräche, die wir geführt haben, wir haben viele und lange Gespräche geführt und ich durfte ihm alles an den Kopf werfen und wir haben viel darüber gesprochen und das hat mich ein bisschen gnädiger gestimmt und ich sage nicht mehr, er war ein schlechter Vater, sondern ich sage, er konnte mir nicht das geben, was ich damals gebraucht hätte und heute darf ich es anders machen.
Na und wir dürfen auch dankbar sein, du hättest diese Entwicklung, diese Heldenreise nicht genommen, du hättest den Verein Vater Welten nicht gegründet, du würdest dich nicht so bemühen um die Rolle von Vätern und Männern, wenn du diese Erfahrung nicht hättest machen müssen.
Und das ist super spannend, was du gerade sagst, weil wir sind als Initiative gestartet mit Vater Welten. Wir wollten den Verein gründen, haben uns entschieden, eine GmbH zu gründen, weil wir die Unternehmen in die Verantwortung holen wollen. Vereinbarkeit nicht mehr als Frauenthema zu sehen, ich mache so Gänsefüßchen in die Luft, als Frauenproblem, sondern als Familienproblem. Und dafür müssen wir die Väter, Männer stärken in ihrer Vaterrolle. Und da holen wir die Unternehmen in die Verantwortung, dass sie Angebote bereithalten für Männer? Denn bisher ist Männlichkeit eher so negativ behaftet. Sie trinken zu viel Alkohol, sie schlagen ihre Frauen, ihre Kinder, sie haben psychische Erkrankungen und wir wollen das Positive bestärken. Und daher erst die GmbH-Gründung und in ein paar Jahren werden wir einen Verein gründen, um auch noch enger Angebote vor Ort in den Familienbildungen anzubieten.
Heiner, ich sag mal so, da hast du noch einiges zu tun.
Oh ja, sind dicke Bretter zu bohren.
Aber
wir haben richtig Bock, wir brennen dafür.
Aber schön, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Ja, es gibt verschiedene Geschwindigkeiten von Zeit. Morgens vergeht die Zeit immer etwas schneller als zum Beispiel nachmittags oder abends. Die Zeit, die am allerschnellsten vergeht, das ist erfahrungsgemäß die Zeit im Radio. Das sage ich dir, lieber Heiner, weil wir beide schon wieder miteinander fertig sind. Aber ich bedanke mich sehr, dass du hier warst, dass du mit mir gesprochen hast und diese Geschichte mit mir geteilt hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Unterstützen der Männer. Du hast es selber gesagt, da sind ein paar dicke Bretter zu bohren, dass dir da nicht die Puste ausgeht.
Ja, vielen Dank, Caro, dass ich so ein bisschen von meiner Arbeit erzählen durfte. Und dass ihr dieser wichtigen Arbeit auch eine Plattform und eine Bühne bietet. Vielen Dank.
Danke, Heiner. Und in der anderen Plus-1-Folge in dieser Woche, da hören wir die Geschichte von Kai. Kai wird sein Leben lang von einem Albtraum verfolgt. Jeden Morgen wacht er mit einer Schwere und mit einer Traurigkeit auf, bis er beschließt, seine Familiengeschichte zu recherchieren und dann sein eigenes Rätsel löst.
Ich komme in diesem Lesesaal an, melde mich an, die fahren diesen Rollwagen raus. Ich setze mich hin, fange an zu lesen. Auch diese vergilbten Seiten, Gerichtsprotokolle von 1970 mit Schreibmaschine, Urteile, 30 Seiten. Und ich lese darin und da wusste ich sehr genau, jetzt habe ich diese Kammer in meiner eigenen Seele gefunden, deren Tür so lange verschlossen war.
Es geht um die Vererbung von Traumata über Generationen. Die Geschichte von Kai und von seiner Mutter, die finden Sie im Feed von Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Regina Voss. Producer Jochen Dreier. Technik Eugenie Kleesattel. Moderiert habe ich, Caro Corneli.